wenn ein Nutzer von uns, ein Abonnent reinkommt und sagt, ja, es quietscht vorne oder hinten, dann sagen die nicht das Fahrrad, sondern mein Fahrrad oder mein Swapfeeds macht ein komisches Geräusch. Und dann wird angeboten, ja, okay, ich kann dir das reparieren, wird vielleicht nicht in 5, sondern in 10 Minuten passieren. Magst du lieber ein anderes haben? Und dann sagen die meisten, nee, ich will mein Fahrrad wieder haben.
Man baut schon so eine persönliche Beziehung auf.
Genau, absolut. Also das ist nicht nur die Farbe, sondern das ist, das ist mein Swapfeeds. Und so stehen die meisten Menschen dazu. Und das finden wir sehr schön. Und das ist wirklich gut zu hören.
Willkommen zur dritten Folge von Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Mein Name ist Lennart Schneider und in dieser Ausgabe sprechen wir über ein Abo, das ich aus vielen Gründen unbedingt in der ersten Staffel haben wollte. Die Fahrräder mit den blauen Vorderreifen kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Wenn ich persönlich hier in Hamburg vor die Haustür gehe, dann stehen allein in meiner Straße wahrscheinlich mindestens 5 davon. Die Idee dahinter ist so einfach wie genial. Swapfeeds bietet Fahrräder im Abo an und verspricht damit, dass man immer ein funktionierendes Rad hat und sich selbst nicht um Reparaturen kümmern muss. Der Kundenservice ist also Teil des Produkts, vielleicht sogar das wichtigste Versprechen des Abos. In Deutschland sind sie erst vor 4 Jahren, also 2018, gestartet und haben in einer beeindruckenden Geschwindigkeit die deutschen Städte erobert. Inzwischen haben sie fast 300.000 Abonnenten und wie sie das geschafft haben, darüber habe ich mit André Ilmer gesprochen. André ist General Manager für Zentraleuropa bei Swapfeeds und mir hat das Gespräch riesigen Spaß gemacht, weil wir über so viele unterschiedliche Bereiche sprechen konnten. André hat mir zum Beispiel erzählt, wie sie neue Produkte entwickeln, wie sie testen und wie sie im Markt einführen. Außerdem geht es darum, dass das Fahrradabo ein Schritt zu einer zirkulären Wirtschaft sein kann und dadurch auch für mehr Nachhaltigkeit sorgen kann. Und besonders spannend fand ich persönlich seine Erklärung, warum sie keine Kinderfahrräder anbieten, obwohl die Idee immer wieder aufkommt und natürlich auch sehr naheliegend ist. Wir haben das Gespräch übrigens im Hinterzimmer eines Berliner Swapfeed-Ladens aufgenommen. Man hört es ein bisschen. Ich war selbst erstaunt, dass da im Minutentakt Kunden rein und rausgekommen sind. Hin und wieder klingelt auch mal eine Fahrradklingel im Hintergrund, aber ich glaube, es sorgt eher für eine authentische Atmosphäre, als dass es besonders stört. Bevor wir loslegen, möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die die ersten Folgen geteilt oder kommentiert haben. Ich habe richtig viel Feedback bekommen und auch viele Ideen für neue Gesprächspartner. Das ist super. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt mir immer gerne, am liebsten auf LinkedIn. Ich freue mich von euch zu hören, aber jetzt erstmal auf zum Interview. Hallo André.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Lennart.
Sehr gerne. Ein Interview mit einem eurer Gründer, nämlich Richard Berger, im September 2020, war überschrieben mit "Dieser Trend könnte das Jahrhundert prägen". Von welchem Trend spricht er da?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte ihn im Voraus fragen müssen. Nee, Spaß beiseite. Der Richard sprach vom Abo-Modell, also von Subscription oder beziehungsweise wir nennen auch Bicycle as Service, wird das im Englischen genannt, was wir anbieten. Und in der Tat, das ist generell eine Kehrtwende, eine Richtung, was die Gesellschaft einschlägt in diesen Jahren, nämlich weniger zu besitzen und mehr zu benutzen und einfach die Produkte zu genießen und so lange die bei uns zu haben, bis die benötigt werden.
Das ist ja ein Trend, über den auch schon lange gesprochen wird. Wie hat sich das Bewusstsein der Menschen und vor allem auch der Deutschen in den letzten Jahren zu Besitz verändert?
Ja, das im Generellen zu bewerten, ist schwierig. Also dafür kenne ich mich viel zu gut in der Fahrradbranche aus und viel zu wenig im Generellen. Ich sehe natürlich auch, egal ob ich auf welchem sozialen Plattform ich unterwegs bin, dass mehr und mehr Unternehmen dieses Modell anbieten. Zuletzt bin ich darauf gestoßen, dass man auch eine Waschmaschine und Spüle abonnieren kann und natürlich auch Fahrrad, und mittlerweile haben auch die Autohersteller mitgezogen. Also immer mehr und mehr geht es in die Richtung. Es gibt sogar Abo-Modelle für Kinderkleidung, also wirklich sehr interessante Vorstöße. Und Und das scheint eine große Resonanz zu haben, sonst würden diese Firmen nicht eine nach dem anderen gegründet.
Ihr seid seit 2018 im deutschen Markt. Als ihr hier neu angekommen seid, musstet ihr die Leute lange überzeugen, dass man ein Fahrrad abonnieren kann? War das irgendwie ein schwieriger Kampf?
Nicht wirklich. Also ich habe bei Swapfeeds Ende 2018 angefangen. Und da waren die ersten deutschen Städte schon sozusagen live. Angefangen hat Swapfeeds mit Münster, Göttingen, Bremen, also die sage ich mal, Nordwesten des Landes. Wenn wir bei Münster bleiben, Münster ist ja sehr, sehr holländisch geprägt von der Mentalität her. Also da ist Fahrradfahren wirklich das Nummer eins Transportmittel. Und da war es gar kein Thema. Ne? Wir haben auch angefangen, als die Universitäten gerade ihre Semesterbeginn hatten. Und daher, da waren schwupsi-wupsi 3.000, 4.000, 5.000 Kunden, die Fahrräder waren dann plötzlich weg. Also das ging so schnell, dass wir kaum noch gucken konnten.
Was waren so die Argumente, die Menschen davon überzeugt hatten?
Zu abonnieren, meinst du?
Genau, also wie habt ihr es hinbekommen, die Leute so schnell davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, dass es schlauer ist, ein Fahrrad zu mieten, als eins zu besitzen?
Ja, ich glaube, die generelle, die Vorteile liegen auf der Hand. A, man muss kein teures Fahrrad kaufen. Das ist natürlich ein Argument. Besonders für Studierende ist es ein Argument. Ich ziehe irgendwo hin, vielleicht 300, 400, 500, 600 Kilometer von meinem Heimat. Ich muss weder mein Fahrrad mitschleppen, noch irgendwie mehrere hundert Euro investieren. Oder, was viele natürlich, ne, ich habe das auch so gemacht damals, irgendein Schrottrad für paar 10 Euro zu kaufen und dann sich in jede Woche zu ärgern, dass es immer wieder zur Reparatur muss. Also wir haben damals noch wirklich gut funktionierende bzw. neue Räder im Angebot gehabt und das für günstig unter 20 Euro im Monat. Das war wirklich ein Schnäppchen. Und vor allem der Service dabei. Ne? Also dass man sich niemals mit dem kaputten Fahrrad ärgern muss, niemals irgendwie in eine Werkstatt einige Tage oder Wochen warten musste, sondern sobald das Fahrrad oder wenn das Fahrrad kaputt sein sollte oder einfach mal eine Justierung benötigt, dann wird es sofort erledigt. Oder, das gehört auch zu unserem Service-Besprechen, wenn das Fahrrad nicht innerhalb von 5 Minuten repariert werden kann vor Ort, dann wird es sofort ausgetauscht. Also das ist wirklich sehr bequem und, ja, wie soll ich sagen, planbar, gibt Sicherheit.
Wenn ich dir so zuhöre, dann klingt das ja, als wäre das ein ziemlicher Selbstläufer gewesen. Da stellt sich automatisch die Frage, wieso hat es vorher noch keiner gemacht? Was ist deine Erklärung?
Das ist eine gute Frage. Also, hätte ich das erfunden, das wäre gut gewesen. Aber die Gründer in Delft waren vor mir da gewesen. Das waren 3 Studenten, also wirklich 3 Studierende an der TU Delft, die sich überlegt haben, es muss doch irgendwie gehen, günstig Studierenden ein immer funktionierendes Fahrrad, eine Transportmittel an die Hand zu geben, welche wirklich planbar ist. Ja, und so hat es begonnen, ne? Mit bisschen Geld ausgeliehen von Oma und dann von Fahrraddepots irgendwelche Fahrräder abgekauft, aufgemöbelt und dann haben die mit dem Modell gestartet auf kleinem Niveau. Die haben das ausgetestet und haben sehr schnell erkannt, dass es sehr gut funktioniert. Und daraus ist in 7 Jahren sind wir schon fast bei 300.000 Abonnenten weltweit. Achso, und noch eine Sache, Lennart, bevor ich vergesse, wir haben noch aus den damaligen Kunden aus Delft sind immer noch 20, 30 mit on board. Also das ist wirklich beeindruckend. Die Menschen, die damals die Bewegung sozusagen miterlebt haben und mitgestartet haben, die sind immer noch on board. Ja, das ist wirklich schön.
Insgesamt, wie lange bleiben die Leute dabei? Also holen die sich die Fahrräder nur für 1-2 Monate oder sind die meisten Kunden wirklich über Jahre treu?
Also wir rechnen natürlich mit Durchschnittswerten. Und da sagen wir, in Deutschland zum Beispiel sind es etwa 1,5 Jahre. Aber da sind sehr viele, die seit Anfang an dabei sind. Und es gibt natürlich auch Leute, die, naja, vielleicht nicht Tagesreisende, aber klassische Touristen, die sehr schnell feststellen in Berlin, es ist viel günstiger, irgendwie nach 4-5 Tagen ein Swapfeeds zu nehmen, als irgend so ein Hotelbike oder ein Fahrrad, ein Citybike zu holen. Also daher, aber durchschnittlich ist es schon so, dass die Menschen Gott sei Dank Swapfeeds nutzen, als wäre das ihr eigenes Fahrrad. Und das ist auch unser Ziel, wirklich eine Alternative zum eigenen Fahrrad zu sein.
Ein Vorteil von Swapfeeds, kann ich mir zumindest vorstellen, ist, dass man das Fahrrad ja im Winter auch abgeben kann. Also ich denke, es gibt viele, die nur im Sommer fahren wollen. Merkt ihr das sehr stark an den Zahlen?
Ja, also Winter ist definitiv nicht die, das sind nicht die Happy Months, wie wir so intern sagen. Es gibt viele Menschen, die immer noch hesitieren, im Winter zu fahren, weil es dunkel ist, weil es ungemütlich ist, weil das Wetter vielleicht nicht so gut ist oder auch leider Gottes die Fahrradinfrastruktur noch nicht überall exzellent ist in Deutschland. Aber es gibt immer mehr und mehr Menschen, die auch im Winter fahren, beziehungsweise die dann sagen, ja, aber im Dezember oder im Januar oder im Februar, da scheint die Sonne auch mindestens wie zwei Wochenenden und dann lohnt sich, mein Swapfeed zu behalten. Also, ich habe früher auch nicht so viel Fahrrad gefahren, muss ich ehrlich sagen, aber seitdem ich mein Swapfeed habe, läuft's.
Welches hast du denn? Ihr habt in Summe ja vier Modelle. Welches fährst du?
Also ich habe, es wäre irgendwie doof zu sagen, ich habe alle. Nee, das Power 7 habe ich nicht. Ich habe ein Deluxe, das ist, also beziehungsweise meine Frau hat es. Ich liebe mein Original, also der Klassiker, der Oma-Fietzen.
Glaube ich sogar ohne Gangschaltung, oder?
Genau, das ist ohne Gangschaltung, aber da sitzt man so sehr bequem, aufrecht und da kann man wirklich, ja, so richtig lässig und leger durchradeln. Ich habe das in Rot übrigens. Und ich habe hier hinter mir, siehst du, ein Power One. Das ist unser neues Eingang-E-Bike. Das habe ich mir jetzt auch geholt. Wobei, das Fahrrad darf ich nur an Feiertagen fahren, weil ansonsten nimmt es meine Frau.
Wir waren ja gerade nochmal bei der Frage, ob die Leute im Winter pausieren, nochmal kurz dahin zurückgesprungen. Versucht ihr aktiv auch darauf einzuwirken, dass die Menschen das im Winter behalten? Macht ihr da irgendwie Aktionen, Kampagnen?
Natürlich, wir versuchen alles, weil das immer eine große logistische Herausforderung ist, die Fahrräder sozusagen zurück in Empfang zu nehmen und die zu deponieren und auch einfach die Revision zu machen und so weiter. Also das ist logistisch unangenehm sozusagen. Und wir versuchen, die Menschen zu überzeugen. Wir bieten da diverse Rabattaktionen an. Wir haben natürlich auch jedes Mal eine Anmeldegebühr. Mhm. Das überzeugt auch einige Mitglieder zu sagen, ey, bevor ich noch einmal diese Anmeldegebühr zahle, dann zahle ich lieber einfach mein Monatsgebühr weiter. Um ehrlich zu sein, die ideale Lösung haben wir noch nicht ganz gefunden, wie wir noch mehr Menschen überzeugen können, im Winter zu fahren. Ich glaube, da haben die Gemeinden und die Städte auch eine große Verantwortung mit einer entsprechenden Fahrradinfrastruktur. Weil wenn die Fahrradwege gut beleuchtet sind und immer enteist sind und breit sind und vielleicht nicht zwischen Parken der Autos und der Busspur führen, dann wäre es auch einfacher, mit dem Fahrrad im Winter zu verkehren.
Bringt ihr euch da auch in die Politik ein? Versucht ihr, bessere Bedingungen für Fahrradfahrer zu erwirken?
Ja, jein. Also Politik, das klingt, das würde ich jetzt direkt nach unserem Termin in den Bundestag fahren oder so. Das natürlich nicht.
Würde es mir wünschen.
Ja, könnte man machen, aber da laufen die Sachen etwas anders und langsamer, das wissen wir alle. Wir sind Mitglieder bei Zukunft Fahrrad. Das ist sozusagen eine Interessenvertretung von der Branche. Da sind sehr viele andere Unternehmen auch dabei und über diesen Kanal versuchen wir natürlich, die Entscheidungsträger zu beeinflussen und lokal. Ne? Also wir kriegen auch regelmäßig Anfragen von Städten. Hey, ich habe gesehen, ihr seid in München und in Köln. Warum seid ihr noch nicht in Stadt X oder Y oder Z?
Das leitet gut zum nächsten Thema über, nämlich die Städte. Du hast gerade eben gesagt, dass ihr gestartet seid in Münster, also eher etwas kleineren Städten. In wie vielen Städten seid ihr mittlerweile in Deutschland aktiv?
Wir sind schon über 20 Städte in Deutschland aktiv. Nicht in jedem Stadtteil haben wir ein Ladengeschäft, aber in den meisten schon.
Wenn ihr in eine neue Stadt kommt, wie erobert ihr die?
Ach, das ist eine gute Frage. Wir haben da unterschiedliche Ansätze gewählt. Oft funktioniert das ein bisschen von alleine. Also die Menschen kennen uns aus anderen Standorten, besonders, sage ich mal, Young Professionals, die gerade ihr Studium zu Ende geführt haben in einem anderen, an einem anderen Swapfeed-Standort. Die sind dann froh und sagen, hey, endlich seid ihr da. Ansonsten machen wir ein bisschen lokale Werbung. Wir sprechen natürlich auch mit der Stadt, versuchen da auch mit den lokalen Fahrradvereinen in Kontakt zu treten. Ja, so etwa.
Ich vermute mal, eines eurer besten Marketinginstrumente ist der blaue Vorderreifen. Also die Fahrräder erkennt man sofort, wenn man sie vorher noch nicht kannte, dann fragt man sich, was das ist und warum jetzt plötzlich so viele davon rumstehen. Wie wichtig ist der für euch?
Sehr wichtig. Also das ist wirklich unser Markenzeichen. Und viele fragen mich auch, wieso sind die blau? Und das hat zwei Erklärungen. Erstens, weil die Farbe von Delft diese Blauton ist. Also das ist sozusagen damit wollten die Gründer ihren Respekt der Stadt gegenüber ausdrücken. Und zweitens, damals, als Swapfeeds angefangen hat, waren die Räder noch nicht für Swapfeeds hergestellt, Swapfeeds gebrandet, sondern das waren irgendwelche Fahrräder zusammengekauft und die Gründer haben dann überlegt, ja, und wie erkennen wir unsere eigenen Fahrräder? Da haben wir gesagt, lass uns mal blaue Reifen drauf machen. Und dann hieß es, ja, aber ich hasse Hinterrad wechseln, das ist so unangenehm und aufwendig. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns nur vorne dran machen. So entstand die genialste Marketing-Idee des Jahrhunderts.
Also eigentlich aus Faulheit.
Nee, in einem kurzen WhatsApp-Austausch, wie machen wir das? Und im Prinzip ein operatives Problem wurde mit dieser genialen Marketing-Idee gelöst, ja.
Mir wurde kürzlich erzählt, dass dadurch aber ein neues Problem entsteht, nämlich, dass man häufig sein eigenes Fahrrad nicht findet. Also gerade an der Mensa, wenn ganz viele Swapfeeds da stehen. Hast du dafür einen Tipp?
Ja, wir haben da unterschiedliche, natürlich, also ich meine, in Deutschland, in den deutschen Städten ist es Gott sei Dank auch schon sehr viel. Also du sagtest Hamburg, in Berlin auch, in Köln, in München, Münster auch, da sind schon sehr viele Fahrräder unterwegs, aber noch lange nicht so viele wie in Holland. Ne? Also wenn man in Amsterdam ist, dann wird man verrückt, weil da gibt's keine Straßenkreuzung, wo kein Swapfeed steht. Wir haben so lustige Sticker, das gibt's in jedem Laden von uns. Kann ich dir vorne zeigen. Das kann man hinten auf dem Schutzbleck kleben. Und was wir jetzt auch angefangen haben, unterschiedliche farbige Klingel ranzumachen. Mhm. Also das heißt, du als Kunde kannst dir aussuchen, welche Farbe wir haben da, glaube ich, 15 Farbtöne drauf machen möchtest. Und dann weißt du, ach, mein Fahrrad ist Koboldblau mit dem gelben Klingel, das muss mein sein. Also, und natürlich, die Schlüssel passen ja nicht.
Stimmt. Aber das will man ja nicht bei 20 Fahrrädern ausprobieren.
Stimmt auch.
Wie wichtig ist eigentlich Personalisierung? Weil so ein Fahrrad ist ja auch zu einem gewissen Grad ein Statussymbol oder ein Ausdruck von Persönlichkeit. Und ich wundere mich, dass gerade Studierende, denen sowas ja normalerweise wichtig ist, alle jetzt ein total standardisiertes Fahrrad fahren. Merkt ihr, dass das ein Faktor ist?
Teils. Also ich glaube, was oft passiert, dass wir Fahrräder zurückbekommen, die dann hier noch einen Sticker haben oder da einen eigenen Korb oder da noch ein Blümchen installiert ist oder ein Klingel mit Ladybug drauf, was auch immer. Aber das Fahrrad an sich, das wird sehr gut angenommen, vor allem weil es nie kaputt geht oder sehr selten kaputt geht. Was auch schon oft als Feedback zurückkam von Kunden, dass sie sagen, ja, ich nehme, Swapfeeds ist mein Zweitrad. Oder ich habe noch ein Zweitrad sozusagen. Ich habe so ein Vintage-Rennrad daheim, aber das fahre ich nur, wenn es wirklich zwischen 20 und 22 Grad ist und die Sonne scheint. Und ansonsten nehme ich für das tagtägliche mein Swapfeeds. Und da ist natürlich auch ein Faktor, dass die Fahrräder angekettet werden können, draußen stehen gelassen werden. Die werden selten geklaut, glücklicherweise. Und ja, daher eignet sich das für das tägliche Sehr gut.
Mich würde mal interessieren, wie euer Produktentwicklungsprozess aussieht. Also die Fahrräder sind ja eigentlich maximal standardisiert. Als ich mir vor 2 Jahren mein eigenes Rad gekauft habe, also ich bin selbst kein Swapfeeds-Abonnent, muss ich gestehen an der Stelle, da gab es ja echt eine unfassbare Auswahl an unterschiedlichen Fahrrädern. Wie habt ihr so das Modell für die breite Masse entwickelt?
So, vielleicht eine Sache vorweg. Das Modell, was jetzt hier steht, oder die Modelle, die hier stehen, das ist das Ergebnis von einem sehr langen Entwicklungsprozess. Also die ersten Deluxe-Fahrräder sahen noch ganz anders aus, die erste Original sahen auch ganz anders aus. Nicht nur, dass die Form leicht verändert wurde, also zum Beispiel der Rahmen oder auch die einzelnen Komponente, sondern auch Materialien wurden verändert und Einzelteile, also bis zu letzte Schraube wird dieses Fahrrad optimiert und weiter verbessert. Natürlich kommen auch immer neue Materialien hinzu, die dann plötzlich zugänglich sind in größeren Volumen auf dem Markt. Weil wir dadurch, dass wir unsere eigenen Fahrräder haben und die immer wieder zu Service zurückbekommen, sammeln wir eine Unmenge an Daten. Also unsere Produktentwickler wissen ganz genau, welche Teile wie oft kaputt gehen und versuchen, wenn die dann merken, okay, ein Teil geht ja proportional öfter kaputt als ein anderer Teil, dann gehen die daran und versuchen, bessere Lösungen für zu finden.
Also wenn ich das mal auf andere Branchen übertrage, würde das bedeuten, einfach ganz genau messen, tracken, verfolgen, wie die Kunden das Produkt nutzen, wo es vielleicht Probleme gibt und dann im Detail immer wieder nachbessern.
Genau so ist es. Und bei uns, und das gilt, glaube ich, für alle Abo-Modelle, ein wichtiger Unterschied ist, dass die Produkte nicht einmal verkauft werden und dann ist gut und man sieht den Kunden vielleicht in 10 Jahren, vielleicht aber auch nie wieder, sondern da es ein völlig flexibles Abo-Modell ist, könnte der Kunde im nächsten Monat aussteigen. Das heißt, wir müssen uns immer und immer wieder beweisen, dass das Produkt, das Abo-System, der Kundenservice nicht nur freundlich, sondern auch kompetent ist und schnell Hilfe leistet, wenn es notwendig ist.
Das finde ich einen spannenden Aspekt. Wie verfolgt ihr denn, ob ein Kunde zufrieden ist? Einfach nur, weil er nicht zur Reparatur kommt, oder befragt ihr die auch regelmäßig?
Wir befragen die Kunden auch regelmäßig. Also nach jeder Interaktion kriegen die Kunden eine Frage zugeschickt oder mehrere Fragen. Wir variieren ein bisschen. Also manchmal ist es ein Link zu Google-Bewertung, manchmal ist es ein Link zu der internen Befragung oder zu Trustpilot nutzen wir auch in einigen Ländern. Weil uns das sehr wichtig ist, zu wissen, wie der Kundenservice erlebt wurde und welche Meinung der Kunde auch zum Fahrrad, zum Produkt an sich hat. Wir führen auch regelmäßig Interviews durch, wo dann wirklich für längere Gespräche Kundinnen und Kunden ausgewählt werden, die natürlich wollen, und die dann die Möglichkeit haben, Feedback zu geben.
Wie genau kennt ihr denn einzelne Kunden? Also wenn ihr so ein Kundenprofil habt, was wisst ihr über eure Nutzer?
Doch vieles. Also wir da gibt es eine Auswahl an Daten, persönliche Daten, die wir zwingendermaßen registrieren müssen. Also egal, ob es der Name ist und wo die wohnen und wie alt die sind. Wir wissen auch, wie groß die sind. Müssen wir ja wissen für die Rahmengröße. Und daher können wir da schon sehr viele Daten erheben und wissen ziemlich genau, welche Kundengruppe welches Fahrradmodell bevorzugt. Sind das eher die Studierenden, die das mögen, eine Sache mögen, oder eher Young Professionals oder ältere Generation? Also da kann man schon einiges von ableiten. Aber dennoch finde ich es sehr wichtig, dass wir jedes Jahr eine Kundengruppe auswählen und die ein bisschen gründlicher und tiefer befragen.
Das finde ich spannend. Was ist in diesem Jahr die Kundengruppe, die ihr euch genauer anschaut?
Wir hatten dieses Jahr keine spezielle Kundengruppe an sich ausgewählt, sondern eine Anzahl Kunden aus unterschiedlichen Segmenten uns genommen und darüber gesprochen, wie sie auf Swapfeeds aufmerksam geworden sind. Beziehungsweise wir haben immer dieses Jahr so eine interessante Gegenüberstellung gemacht mit Kunden, die schon Swapfeeds hatten oder haben, versus die, die noch keins haben und was die Beweggründe waren, wie die drauf gestoßen sind und warum die Kunden, die noch keins Swapfeeds haben, noch irgendwie nicht bewusst sich für ein Swapfeeds entschieden haben.
Und was waren die Hauptgründe?
Ich glaube, in einigen Fällen war das, weil die entweder kein Fahrradfahrer waren und sagten, ach, im Moment ist noch Public Transport mein Nummer eins. Es gab, ich kann mich an einigen Kunden erinnern, die gesagt haben, ich studiere zwar in Stadt XYZ oder arbeite da, wohne aber doch einen Zacken weiter auf dem Land oder im Umland. Und daher eher für die Public Transport, also die öffentliche Verkehrsmittel, in Frage kämen. Was war da sonst noch ein Grund? Ach so, es gab auch welche, die dann gesagt haben, ja, jetzt muss ich bin gerade dabei, wieder mich mit dem Gedanken, ein Fahrrad zu haben, anzufreunden nach 2 Jahren Corona. Mhm. Und der Corona war natürlich auch ein Gamechanger für viele in der Branche.
Wahrscheinlich für viele auch im Positiven, oder? Weil viele dann in der Zeit keine Öffentlichen mehr gefahren sind.
Genau. Also die Corona-Situation an sich war positiv für das Fahrradfahren und auch für Swapfeeds. Die ganze Lockdown-Situation wiederum negativ, weil sehr viele Kunden gesagt haben, wo soll ich denn mit meinem Fahrrad hinfahren? Ich darf nirgends hin. Also daher war das so ein bisschen, wir wissen immer noch nicht ganz genau, ob wir froh oder traurig über Corona sein sollten.
Du hast jetzt sehr viel über Studierende gesprochen. Ich entnehme, das ist eure Hauptzielgruppe, aber welche habt ihr noch daneben?
Ja, das stimmt nicht mehr. Das war mal der Einstieg, also in 2018 zum Beispiel Münster, wie wir besprochen haben. Die Studierende, das ist eine logische Einstiegsgruppe, eine ziemlich breite, voluminöse Segment, die ein Fahrrad brauchen. Und zwar je früher, desto besser. Und wie gesagt, mit dem entsprechenden Service ist das eine sehr gute Lösung für sie. Mittlerweile haben wir mehr Nicht-Studierende als Studierende. Also das heißt, Swapfeeds ist auch in der Generation, 25 bis, wir haben mal gesagt 45, aber mittlerweile sind wir, glaube ich, bis 60 ziemlich breit vertreten. Ne? Besonders, dass wir seit 2 Jahren E-Bikes haben im Portfolio. Das bewegt sehr viele Menschen mit mehr Lebenserfahrung, die mit beiden Füßen irgendwie schon Mitte deren Berufsleben stehen, auch dazu zu sagen, hey, Swapfeeds, ja, coole Sache.
Was ändert sich dadurch für euch, wenn ihr in der Zielgruppe so viel pleiter werdet? Am Anfang konntet ihr ja wahrscheinlich sehr spitzes Marketing machen. Mittlerweile, wie gesagt, sprecht ihr ja eine sehr pleite Zielgruppe an.
Genau, das ist eine interessante Sache, da wir in 9 Ländern unterwegs sind und die Länder haben auch unterschiedliche Ausprägungen und dadurch, dass wir in 9 Ländern unterwegs sind, ist die Firmensprache jetzt endgültig aus Holländisch ins Englische gewechselt. Im Englischen wird immer du gesprochen. Also das heißt, alle Trainings, auch für unsere Service-Kolleginnen und Kollegen, ist in Du-Form. Und so praktizieren wir das auch. Also unser Kundenservice spricht jeden mit Du an. Mhm. Finden wir freundlich und nett. Allerdings fühlt sich das nicht immer richtig an. Also zuletzt war ich in Düsseldorf, kam ein älteres Ehepaar rein. Die Frau hatte schon ein E-Bike gekauft. Und dann haben wir gesagt, ja, für den Mann nehmen wir mal ein Swapfeeds. Und er war da total nett und aufgeregt und froh, sein Fahrrad zu bekommen. Das fühlte sich nicht richtig an, ihm du zu sagen. Also daher sind wir bei sie geblieben.
Man muss auch mal Ausnahmen machen können. Ja. Wobei, bei IKEA weiß ich nicht, ob die Erlaubnis haben, auch mal jemanden zu siezen.
Ja, ich glaube, wir sind zwar mittlerweile sind wir gut aufgestellt, wir sind in 60 plus Städte unterwegs. Also man kann da nicht komplett Freestyle arbeiten. Da gibt es gewisse Richtlinien, Trainings, wie das funktionieren soll. Aber wir versuchen unser Personal vor Ort noch relativ viel Freiheit auch zu geben und eher versuchen, den beizubringen, was grundlegende Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, die tiefere Beweggründe, statt irgendwelche Texte vorzuschreiben. Und wir wollen keine Roboter haben bei uns.
Kundenservice ist auch einer dieser Bereiche, der, glaube ich, für viele andere Abo-Unternehmen spannend ist. Und ich glaube, da seid ihr auch führend, weil das von Anfang an bei euch Teil des Produktes ist. Hast du da Tipps und Empfehlungen, was ihr in den letzten Jahren gelernt habt, wie man einen guten Kundenservice aufbaut?
Ja, ich glaube, da muss man sehr gut überlegen, wie weit Internationalität für ein Produkt oder für eine Firma wichtig ist und wie soll ich sagen, von Bedeutung ist. Am Anfang war es nur in Holland verfügbar, da war es einfach in einer Sprache, vielleicht noch auf Englisch, das war easy. Dann haben wir Deutschland aufgemacht, zweite große Markt, da mussten wir natürlich auch deutschsprachiges Personal aneignen. Dann hat sich das ein bisschen auseinanderentwickelt, auch auf der prozessuale Seite. Und diesen, wie soll ich sagen, diese Spagat zu schaffen, einerseits Sprachen und sprachraumspezifisch vorzugehen und zu sagen, ja, wie ist die Kultur, ne? Also teilweise geht es nicht um die Wörter, sondern die tiefere Bedeutung, die man da mit den Kunden austauschen möchte, dass das stimmt. Aber auf der Backoffice-Seite müssen dann die Prozesse so weit wie möglich harmonisiert und vereinheitlicht werden. Weil dann ist es effizient, aber auch sehr persönlich für die Kunden. Achso, und noch eine Sache, Kundenservice, wir müssen da auch einen guten Weg finden, zu sagen, wie viel bieten wir im Self-Service an und wie viel bieten wir mit dem klassischen Kontaktcenter, also E-Mail und WhatsApp oder am Telefon mit physischen Menschen an.
Und wie würdest du sagen, ist bei euch das Verhältnis und ab wo, sagt ihr, muss ein Mensch mit jemandem sprechen?
Wir versuchen, das in die Hand der Nutzer zu geben und zu sagen, jeder Nutzer hat da die Möglichkeit auszuwählen, welchen Weg sie oder er gehen möchte. Und also aus meinem eigenen, wie soll ich sagen, an meine eigene Haut würde ich das auch so machen, dass ich die Freiheit nutzen möchte. Wenn ich was selber erledigen kann, dann möchte ich nicht in eine Warteschleife warten oder auf irgendeine E-Mail-Antwort, dann mache ich das schnell selber. Und das versuchen wir mit unserer App und beziehungsweise auch unser MySwapFits Webseite zu erreichen. Aber wenn ich ein, ja, kniffligeres Problem habe, Hilfe brauche, eine Reklamation, dann will ich aber einen Menschen sprechen.
Bei euch ist wahrscheinlich auch ein sehr großer Teil der Belegschaft Servicepersonal, oder? Wie hoch ist da der Anteil?
Ja, ich würde sagen, ja, vielleicht so 70% bestimmt. Natürlich müssen wir definieren, was bedeutet für dich Servicepersonal. Also, da sind Kolleginnen und Kollegen nicht nur im Kundenservice zentralisiert, die am anderen Ende der Telefonleitung sitzen, sondern auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die in den Stores arbeiten. Auch nur ein großer Teil, die im Field Operation, weil wir auch im Service inklusive haben, dass wir zu den Kunden nach Hause fahren, wenn es benötigt ist. Und im erweiterten Sinne haben wir noch auch Servicepersonal in unseren Warehouses, wo die Fahrräder dann gewartet und repariert werden.
Wie ist so das Verhältnis zwischen digitalem Service und wirklich Menschen in Läden und Menschen in Warehouses?
Ich kann dir da keinen Prozentsatz nennen, weil in vielen Fällen ist ein Vorgang erst einmal digital und dann wird es real. Ne? Also wir haben nun mal ein physisches Produkt, das ist kein Software- oder Fernseh-Movie-Abo, sondern da ist ein Fahrrad dahinter. Also das heißt, in meisten Fällen melden sich die Kunden, wenn da wirklich ein physisches Problem besteht, ne, es quietscht und dann muss das Fahrrad zu uns oder wir müssen zum Fahrrad. Also kann sein, dass der Kunde per App sehr schnell klick, klick, klick und einen Termin ausgemacht hat und dann muss aber unser Servicepersonal irgendwie mit dem Kunden in Kontakt treten, um das Fahrrad zu reparieren.
Wie pfleglich gehen die Menschen eigentlich mit ihren Fahrrädern um? Macht das einen Unterschied, dass das nicht ihr eigenes ist und dass der Service inklusive ist?
Nein, würde ich sagen. Also aus deutscher Perspektive oder mitteleuropäischer Perspektive definitiv nicht. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo man das Fahrrad irgendwo vergessen wird oder ausrutscht. Aber das ist eher die Minderheit. Also die meisten gehen mit ihren Fahrrädern wirklich so um, als wäre das ihr eigenes. Und das ist wirklich schön. Vor allem, vielleicht, wenn wir hier fertig sind, kannst du mal vorne im Laden gucken, wenn ein Nutzer von uns, ein Abonnent reinkommt und sagt, ja, es quietscht vorne oder hinten, dann sagen die nicht das Fahrrad, sondern mein Fahrrad oder mein Swapfeeds macht ein komisches Geräusch. Und dann wird angeboten, ja, okay, ich kann dir das reparieren, wird vielleicht nicht in 5, sondern in 10 Minuten passieren. Magst du lieber ein anderes haben? Und dann sagen die meisten, nee, ich will mein Fahrrad wieder haben.
Man baut schon so eine persönliche Beziehung auf.
Genau, absolut. Also das ist nicht nur die Farbe, sondern das ist, das ist mein Swapfeeds. Und so stehen die meisten Menschen dazu. Und das finden wir sehr schön. Und das ist wirklich gut zu hören.
Du hast auch schon mehrmals betont, dass die Fahrräder nahezu unkaputtbar sind. Kann man in etwa sagen, wie lange so ein Swapfeed hält?
Das ist eine sehr breite Frage, weil so ein Swapfeed, es ist nicht so, dass die Fahrräder nie kaputt gehen. Also da sind bewegliche Teile dran. Bei Nutzung geht alles früher oder später kaputt. Aber die werden ja regelmäßig gewartet und regelmäßig werden da Einzelteile ausgetauscht. Das heißt, an Block das Fahrrad wird nie kaputt gehen, sondern Einzelteile werden ausgetauscht, recycelt und so weiter. Wir haben noch keine wirkliche Erfahrungswerte, wie lange der Rahmen an sich, wenn man das als Skelett vom Fahrrad nehmen möchte. Die Fahrräder, die ersten sind jetzt mittlerweile, glaube ich, fünf, sechs Jahre alt, die erste Serienproduktion, und die sind noch munter unterwegs. Also ich glaube, rein rechnerisch haben wir irgendwas von 5, 6 Jahren angenommen für die Rahmen, aber die scheinen länger zu halten.
Letztlich bietet das Abo-Modell euch ja die Chance, auch viel nachhaltiger zu sein, weil das Fahrrad länger genutzt wird, weil es besser gewartet wird, weil weniger Schrott produziert wird. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für euch als Unternehmen und für eure Kunden?
Eine sehr große Rolle für uns als Unternehmen, aber auch für unsere Kunden, finde ich. Sehr viele Kunden und interessanterweise, wenn wir neue Kolleginnen und Kollegen haben, sehr viele suchen Swapfeeds speziell und gewollt aus, weil sie sagen, ich möchte für eine Firma arbeiten, welche einen guten Zweck hat, eine Mission, womit ich mich identifizieren kann. Das ist und nicht nur die Gen Z, sondern wirklich durch die Bank sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Und wir als Unternehmen, wir haben das große Ziel, bis 2025 komplett circular, wie heißt das auf Deutsch?
Zirkulär
zu sein, genau. Schon. Wir haben gerade vor dem Interview kurz über unser Sustainability Report gesprochen. Das wurde zum ersten Mal für 2021 jetzt im professionellen Format gemacht. Da sind sehr viele einzelne Initiativen abgebildet, angefangen, dass unser Stromverbrauch in all unseren Läden und Büros 100% Ökostrom ist, bis hin, wie die Einzelteile von dem Fahrrad recycelt werden, ersetzt werden. Ich finde es sehr interessant. Wir haben vor 2 Jahren damit angefangen, sehr schwer recycelbare Teile, also zum Beispiel, das sind so die Gummiteile und Schläuche, auch in Kooperation mit der Industrie angefangen zu recyceln. Und was sehr schön ist, dass wir da Maßstäbe setzen und die Hersteller zum Beispiel anfangen auch in Abo-Modellen zu denken. Also wir haben jetzt eine Kooperation mit Victoria Tires, die tun Reifen herstellen und die sagen, die besten Reifen der Welt tun die herstellen. Und wir haben sie überzeugt, auch in Abo-Modell umzugehen. Also das heißt, wir kaufen die Reifen nicht mehr von denen, sondern wir abonnieren die. Und wenn die kaputt, also sozusagen zahlen wir pro Kilometer für die Reifen.
Aber könnt das nur ihr als großes B2B-Unternehmen in dem Fall oder kann das auch ein Privatkunde mittlerweile bei denen mieten?
Das weiß ich gar nicht, ob die schon im Privaten, ich glaube, die sind noch nicht ganz so weit im Privaten. Also es gibt viele Unternehmen, die schon so etwas anbieten, aber ich glaube, Victor, der macht es noch nicht.
Ihr selbst habt ja auch schon mit verschiedenen Produkten experimentiert. Ich glaube, die letzte größere Veränderung war, dass ihr E-Bikes eingeführt habt. Aber wenn ich mich nicht täusche, hattet ihr auch mal E-Scooter ausprobiert und ich glaube auch normale Roller. Wieso sind die nicht ins Standardprogramm gekommen?
Genau, also die E-Scoots haben wir die genannt, die Tretroller, die elektrische Tretroller. Das schien oder scheint ein Trend zu sein. Und man kennt das von, wie soll ich sagen, auf Stundenbasis oder auf Kilometerbasis mietbare Roller, die am Straßenrande stehen, überall in den größeren Städten. Also ja, die sind, man kann darüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Wir haben gedacht, wenn da so viele rumstehen, dann muss ein Bedarf dahinter sein. Schien auch, aber doch nicht so groß, wie wir das angenommen haben. Und wir sehen auch, dass das Kundenverhalten vielleicht etwas anders ist als mit den Fahrrädern.
Inwiefern?
Dass sie nicht ganz so pfleglich behandelt werden und nicht ganz so, ich glaube, wir haben da Kundengruppen angesprochen, die wir nicht unbedingt ansprechen wollten. Und daher haben wir dann gesagt, nee. Wir sind noch nicht ganz so weit. Und vor allem, wir sind mit den Fahrrädern schon sehr weit in der eigenen Produktentwicklung. Mhm. Und dieses Know-how hatten wir für die E-Produkte noch nicht. Das war noch vielleicht ein bisschen zu früh, damit anzufangen.
Also auch da, wenn man es nochmal generalisiert für andere Branchen, dass man möglichst viel von seiner Produktentwicklung auch in-house macht, um möglichst große Kontrolle zu haben. Würdest du das empfehlen?
Ja, in-house oder zumindest mit einem großen Wissen in-house. Also die Produktentwicklung machen wir auch nicht komplett in-house. Natürlich mittlerweile werden auch Rahmen selber bei uns designt. Aber letztendlich wird dann das auch in Zusammenarbeit mit Herstellern dann validiert und geguckt, okay, geben das die Materialien her, ist diese Form wirklich aus allen Aspekten perfekt, was sehen wir sonst auf dem Markt, was so geht. Und man muss da auch, teilweise, es ist uns schon passiert, dass wir gesagt haben, oh, da ist eine neue Entwicklung in der Branche, lass uns das versuchen. Und dann mussten wir aber sehen, dass es in der Volumen und für den Zweck, was wir haben, nicht passt. Ne? Also es mögen einzelne, also für Fahrrad kann man da auch sehr viel Geld ausgeben. Ne? Du weißt es, du hast dir selbst ein Fahrrad gekauft. Also da kann es wirklich von Carbon hier bis zu spezielle Anfertigung da alles haben. Aber da müssen wir differenzieren zwischen ich möchte den Tour de France gewinnen versus ich möchte ein solides Fahrrad für den tagtäglichen Bedarf haben.
Wie agil seid ihr denn dann noch? Also ihr habt im Moment über 250.000 Abonnenten, das heißt auch über 250.000 Fahrräder, die draußen in freier Wildbahn unterwegs sind. Und wenn ich es richtig verstanden habe, tauscht ihr manchmal auch Teile oder Aktualisierungen so nach und nach aus, wenn die dann in die Wartung kommen. Wenn ihr jetzt entscheidet, ihr möchtet einen Teil austauschen, wie flexibel seid ihr da?
Wir tauschen relativ selten generell. Also wir entscheiden nicht, wir wollen die Sitze austauschen und dann machen wir eine große Rückrufaktion, wie das einige Autohersteller machen und tauschen alles aus, sondern das geht wirklich sukzessive. Das ist eher eine Evolution als Revolution, sozusagen. Und was natürlich sehr schön ist bei dieser Menge an Fahrrädern und auch dank Langzeit Eigenentwicklung, dass die Fahrräder weitgehend modular gebaut sind. Das heißt, sehr viele Teile, die zum Beispiel für den Deluxe verwendet werden können, können auch für unser Original verwendet werden oder für unser E-Bike. Also daher, das wieder zurückzuführen, dass man in größeren Massen Komponenten auch kauft. Daher können auch die Hersteller besser auf unsere eigenen Wünsche eingehen. Es bedeutet natürlich auch eine Umweltentlastung, weil wir weniger Verpackung nutzen. Also da gibt es noch sehr viele positive Aspekte.
Ihr müsst euch aber ja wahrscheinlich schon sehr fokussieren und es gibt bestimmt viel, viel mehr Ideen, als ihr umsetzen könnt. Einerseits, wie sieht euer Prozess aus, um zu entscheiden, ob ihr jetzt etwas macht oder nicht? Und andererseits, was sind so Ideen, die immer mal wieder kursieren, die ihr aber bisher noch nicht gemacht habt?
Stimmt. Ich hatte mal sehr interessantes Gespräch mit den drei Gründern. Ich musste mal einen Vortrag halten vor ein paar Jahren in Bremen für andere Unternehmen und wollte verstehen, wie sie damals überhaupt zu Swapfeeds, wie die Anfänge waren. Und gerade der Richard Berger hat gesagt, ja, am Anfang haben wir einfach sehr, sehr viel zugehört und im Prinzip wie einen großen Trichter alle Ideen, die wir aufsammeln konnten, von unseren potenziellen Kunden reingeworfen. Dann haben wir aber eine sehr harte Validierungsphase gehabt und versucht, die Ideen zu konsolidieren. Weil in der Umsetzung, wenn man das richtig gut machen möchte, man kann nicht 10 Parallelstringe sozusagen laufen lassen, sondern da muss man wirklich fokussiert dann an gewisse Sachen arbeiten. Also so ist der Prozess. Wenn wir ein neues Produkt auflegen wollen, dann haben wir gelernt, immer in Tests, mit Tests zu arbeiten. Also zum Beispiel die besagten E-Scooter, die waren Test. Wir haben gesagt, okay, lass uns mal ein paar Städte nehmen, lass uns mit einem kleinen Batch anfangen. Die waren teilweise im freien Handel erhältliche Versionen und haben dann geguckt, ist das irgendwas, womit wir gut arbeiten können, ja oder nein? Wäre das dann für gut befunden gewesen, dann hätten wir gesagt, okay, und wie müsste das Produkt unsere Wunschvorstellung ausschauen? Also am Anfang nehmen wir immer ein Produkt, welche von der Stange, was frei käuflich ist auf dem Markt und dann versuchen wir das dann Stück für Stück in ein Swapfeed umzuwandeln.
Das heißt, ihr testet dann auch einerseits, ob das Marktinteresse da ist, aber andererseits auch, wie es für euch im Service funktioniert, ob die Prozesse dahinter.
Ja, genau so läuft das.
Und nochmal zu der Frage, was sind so Ideen, die regelmäßig verworfen werden müssen?
Wir haben da, also sehr oft kriegen wir die Frage, warum macht ihr keine Kinderfahrräder? Weil das, also, ne? Das liegt auf der Hand, wenn wir das Kind braucht jedes Jahr fast ein neues Fahrrad, weil es wächst. Also das wäre ein ideales Modell. Nur auch wenn wir zum Beispiel, wir sitzen in unserem Lagerraum für die Zuhörer und hier siehst du einige Fahrräder und es sind nur 4 Modelle, aber jedes Modell hat mehrere Größen. Also das heißt, da ist so ein kleiner Multiplikatoreffekt dahinter. Also dennoch mit den 4 Rädern sprechen wir auch über 16 unterschiedliche Fahrrädern. Und dann haben wir noch über Farben haben wir noch gar nicht gesprochen. Also daher, wenn wir uns in die Branche Kinderfahrrad wagen würden, dann würde das eine Unmenge an zusätzliche Produktvarianten bedeuten. Und das bringt auch eine Komplexität mit sich.
Also du würdest empfehlen, die Varianten einfach überschaubar zu
halten? Am Anfang auf jeden Fall. Und dann muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, was ist handelbar. Ne? Und natürlich mit einem physischen Produkt und ein Fahrrad. Ein Stück Fahrrad ist schon groß. 10, das ist schon eine Masse. Und hier sind wie viele? Schätz mal, vielleicht
20, ich bin ganz schlecht im Schätzen.
Also vielleicht 50, wären es 100, dann wäre der Raum so voll, dass wir uns hier nicht mehr sitzen könnten. Also ja, ne, und dann überleg mal 250.000 Abonnenten, die auf der Straße sind. Das ist eine ganz große Masse an Fahrrädern.
Okay, ich verstehe, dass ihr erstmal eure Palette jetzt nicht unbedingt ausdehnen wollt, aber gibt es trotzdem manchmal Überlegungen, ob das Swapfeeds-Modell vielleicht für komplett andere Produkte auch geeignet wäre? Also denkt ihr manchmal auch darüber nach, was ganz anderes als Fahrräder mal zu launchen, aus euren Erfahrungen?
Das war mal auch ein Thema vor anderthalb Jahren etwa, dass wir gesagt haben, ja, im Prinzip, wer sagt das? Wir haben ja ein perfektes Plattform für Abo-Modelle. Viele Unternehmen würden sich das wünschen, das so fertig zu haben. Warum machen wir nicht komplett was anderes? In der Tat. Aber dann wurde das verworfen, weil wir uns auch auf unsere Mission konzentrieren wollten. wirklich die Städte lebhafter zu machen. Und das geht, wenn wir in der Mikromobilität so mitspielen können, dass wir Autos ein bisschen zurückdrängen und einfach den Menschen die Möglichkeit geben, sich bequem und gesund fortzubewegen.
Gäbe es so ein Produkt, bei dem du selbst sagen würdest, das würdest du lieber abonnieren als besitzen?
Oh, ich habe da einige. Also wenn ich an Bücher denke, ne? Darf ich hier Namen nennen von Unternehmen?
Ja, ne? Ja, klar.
Also Scoob, ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist ein Online.
Sag mir was.
Online-Bibliothek. Also E-Books von hinten gelesen.
Ich glaube auch Hörbücher, oder?
Genau, Hörbücher haben die auch. Ich finde das fantastisch. Also wirklich ein super Produkt. Da sind all die neuesten Bücher verfügbar. Man zahlt monatlich, glaube ich, unter 20 Euro und kann lesen, hören, so viel man möchte. Und das ist fantastisch. Auch für die Umwelt viel besser, als würde man jedes Mal ein Buch im klassischen Taschenbuchformat aus der Bücherei holen oder beziehungsweise im Buchladen holen.
An der Stelle auch ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer. Es gibt einen ganz oldschool Swapfeeds für Bücher, nämlich Büchereien.
Stimmt.
Eigentlich das gleiche Modell, aber spricht keiner drüber als Abo. Und irgendwie läuft es unterm Radar.
Ja, und ich glaube, die meisten Autos haben keinen CD-Player mehr, wo man was reinstecken könnte, falls man ein Hörbuch hören möchte.
Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich würde dir zum Schluss nochmal drei Fragen stellen, die ich jedem meiner Gäste stellen möchte. Nämlich, auf welches Abo möchtest du persönlich nicht mehr verzichten?
Ja, ich glaube, das besagte Scoob werde ich noch eine Zeit lang behalten. Ansonsten mein Swapfeeds-Abo.
Das zählt nicht.
Ansonsten, was haben wir noch von Abos? Wir haben, der Klassiker, aber unverzichtbar, ist unser Internet daheim. Darauf möchte ich auch nicht mehr verzichten. Und was hatten wir sonst noch ein Abo? Ich komme gleich drauf.
Aber halten wir erstmal Scoob fest. Ja. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Also wenn du jetzt beruflich dich auch an anderen mal orientierst, hast du dir schon mal von jemand anderem was abgeschaut?
Ja, wir natürlich gibt da die Klassiker wie Spotify oder Netflix, die machen, ja, also da wurde es mit erfunden, finde ich. Also das sind gute Ansätze. Im Abo-Modell finde ich auch sehr gut, was einige Verkehrsgesellschaften machen. Also zum Beispiel, wie soll ich sagen, die Herangehensweise von den Abos, auch das ganze Marketing-Messaging und Zielgruppentargeting von der BVG, von der Berliner Vertriebsbetriebe, finde ich sehr gelungen. Witzig, spitzig, also ich glaube,
die im Gegensatz zu euch eher betonen, dass es nicht funktioniert, aber trotzdem charmant ist.
Ja, genau. Also die Marketing-Messaging ist auf jeden Fall sehr, sehr charmant. Wir hatten auch mit jemandem zusammengearbeitet, das war vor 2 Jahren, 3 Jahren, bei denen konnte man Weihnachtsbäume abonnieren.
Aha.
Das fand ich sehr, sehr hübsch. Wir sind darauf aufmerksam geworden, weil die ein Lager neben unserer Lagerhalle hatten. Also so sind wir ins Gespräch gekommen. Das war auch äußerst interessant. Also ich glaube, da gibt's sehr gute Vorstöße. Ich habe selber, da habe ich drauf verzichtet, muss ich ehrlich sagen. Man kann auch eine Zahnbürste abonnieren mittlerweile.
Also die elektrische, hoffentlich nicht mit anderen geteilt wird?
Nein, so läuft das nicht. Eine elektrische Zahnbürste ist das. Da gibt es nicht so viele Marken. Also wer googelt, findet das sehr schnell. Aber da muss ich sagen, das hat nicht ganz so funktioniert. Also A, ich war vom Produkt am Ende doch nicht so überzeugt. Und B, die ganze Abwicklung vom Abo, das fühlte sich eher so an, wir verkaufen eigentlich, aber jeder macht Abo, also wir machen es auch. Das war nett gedacht, aber schlecht umgesetzt.
Kann ich verstehen.
Achso, und was ich davon hätte behalten wollen, ist zum Beispiel, dass man den Bürstenkopf abonniert, was ja Sinn macht. Ne? Alle 3 Monate kriegst du dann automatisch den nächsten zugeschickt. Sehr charmant, sehr bequem. Aber letztendlich war Monatsabo teurer, als würde man das im freien Handel kaufen. Also das wiederum hat das Ganze dann kaputt gemacht.
Macht dann in Summe keinen Sinn. Hm. Und jetzt als allerletzte Frage, was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen? Also wenn man sich Ideen klaut, was sollte man von euch klauen?
Ich glaube, die Grundeinstellung, Abo kommt nicht nur mit einer regelmäßigen Einnahme, sondern auch mit einer regelmäßigen Verpflichtung, den Service zu gewährleisten und wirklich den Nutzern, Nutzerinnen und Nutzer zuzuhören und das Produkt, das Abo, den Kundenservice konstant weiterzuentwickeln. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und dann das zu bedenken, was da die Spezifikationen sind in den Abrechnungsmodalitäten, dass das technisch alles sauber aufgesetzt ist. Also wenn man sagt, ja, bis jetzt haben wir verkauft und dann machen wir eine kleine Änderung in unserem System und dann wird das schon laufen, wird's nicht. Mhm. Also Abo muss man wirklich als Abo von Anfang an so aufsetzen und wirklich mit einer anderen Mentalität rangehen als im klassischen Vertrieb.
Das ist ein super Fazit. Vielen Dank, lieber André, für das Gespräch. Mir hat's großen Spaß gemacht.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war die dritte Folge von Subscribe Now. Vielen Dank noch einmal an André für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat und du ein paar Karma-Punkte gewinnen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du sie einer Person weiterempfiehlst oder sie zum Beispiel auf LinkedIn teilst. Der Podcast ist ja noch sehr jung und dadurch entdecken ihn vielleicht noch ein paar mehr Hörerinnen und Hörer. Wenn das deine erste Folge war, dann schau dir gerne auch mal die vorherigen an. Darin habe ich mit Adobe und dem Urban Sports Club gesprochen. Es geht ganz viel darum, wie man das Engagement und die Motivation von Nutzern, von Abonnenten steigern kann. In 2 Wochen geht es dann weiter. Dann spreche ich mit meinem früheren Chef Nils van der Kall, dem Marketingleiter der Zeit, über deren Abo und warum es in den letzten Jahren so stark gewachsen ist. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das doch am besten, dann verpasst du die nächste Folge auch nicht. Bis dahin!